Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Wir planen einen Angriff auf Syrien, tönt es aus Washington, London, Paris oder Ankara. Die Türkei verfolgt dabei auch eigennützige Ziele. Wir wollen einen Gripen, sagt die Sicherheitskommission des Nationalrats. Die Bürgerlichen stoßen den schwedischen Chat Richtung Startbahn. Wir bohren weiter, sagt der St. Galler Stadtrat. Die Geothermie erhält eine zweite Chance. Und Tillich, der Sachse, der Slogan des Ministerpräsidenten in Dresden.
Den berühmten Sachsenstolz will ich damit ansprechen und will aber auch gleichzeitig signalisieren, wir sind da angekommen, was Normalität ist. Sachsen wird von einem Sachsen regiert.
Und Deutschland, wird das in ein paar Jahren von diesem Sachsen regiert? Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Die Chemiewaffenexperten der UNO haben ihre Arbeit in den Vororten von Damaskus noch nicht abgeschlossen. Trotzdem haben die westlichen und arabischen Gegner von Präsident Assad heute ihre Kriegsrhetorik nochmals verschärft. Philipp Scholkmann fasst zusammen.
Der amerikanische Verteidigungsminister Hagel sagte am Nachmittag, die Armee sei bereit für militärisches Eingreifen in Syrien, wann immer Präsident Obama das verlange. Der britische Premier Cameron berief das Parlament für Donnerstag zu einer Sondersitzung zum Thema Syrien ein. Zuvor hatte der amerikanische Außenminister Kerry in einer ungewöhnlich scharfen Erklärung rhetorisch das Terrain für allfällige Angriffe auf Syrien gelegt, als Antwort auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz von letzter Woche.
There is a reason why President Obama has made clear to the Assad regime that this international norm cannot be violated without consequences.
Wer international geächtete Chemiewaffen verwende, müsse mit Konsequenzen rechnen, sagte Kerry und ließ keinen Zweifel mehr zu, dass die amerikanische Regierung das syrische Regime für den Giftgaseinsatz verantwortlich macht. Auch die Arabische Liga in Kairo, angeführt von Saudi-Arabien und Katar, den wichtigsten Sponsoren der syrischen Rebellen, entschied sich heute für diese Linie und beschuldigte das Regime Assad. Der französische Präsident Hollande sagte am Abend, auch sein Land sei bereit, jene zu bestrafen, die Chemiewaffen einsetzen. Aus Damaskus kam die Antwort vom syrischen Außenminister Moalem. Er fordere jene auf, die nun die syrische Armee beschuldigten, ihre angeblichen Beweise öffentlich zu machen, sagte Moalem. Assads Außenminister sprach an einer Medienkonferenz von einem amerikanischen Lügengebilde, um einen Angriff zu rechtfertigen. Doch Syrien werde sich zu verteidigen wissen. Die Medien in Washington diskutieren unterdessen bereits mögliche Ziele. Kommandostrukturen der syrischen Armee könnten ins Visier kommen von amerikanischen Marschflugkörpern. Der Angriff werde aber wohl begrenzt bleiben, so lautet im Moment der Tenor der Experten. Mitten in dieser allgemeinen Kriegsrhetorik versuchte das Chemiewaffenteam der UNO, seine Untersuchungen an den Schauplätzen des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes um Damaskus fortzusetzen. Doch gestern war die Arbeit der Experten verzögert worden, weil ihr Konvoi unter Beschuss von Heckenschützen kam und der für heute geplante zweite Einsatz wurde aus Sicherheitsgründen gleich ganz auf morgen verschoben.
Wieso es der Türkei bei ihrem Engagement für ein militärisches Eingreifen nicht nur um Syrien geht, Sie hören es hier im Echo der Zeit, gleich nach den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Das schwedische Kampfflugzeug Gripen stößt auf Zustimmung in der Sicherheitskommission des Nationalrats. Diese hat sich mit 14-9 Stimmen für den Kauf des Gripen ausgesprochen, bei 2 Enthaltungen, sagte Kommissionspräsidentin Chantal Galladi vor den Medien. Im April hatte die Sicherheitskommission des Nationalrats den Entscheid zum Gripenkauf noch vertagt. Es fehlten ihr Informationen, Garantien und Absicherungen im Vertrag mit Schweden. Der Ständerat hatte in der Frühlingssession dem Erwerb des Kampfflugzeuges zwar knapp zugestimmt, aber wegen einer fehlenden Stimme die Ausgabenbremse nicht gelöst. In der Herbstsession entscheiden die eidgenössischen Räte, ob die Schweiz 22 Flugzeuge des Typs Gripen kaufen soll. Schweizerinnen und Schweizer kaufen immer noch zu viele Originalmedikamente, statt auf die günstigeren Generika zu setzen. Das kritisiert der Preisüberwacher Stefan Meyerhans. Der Preisüberwacher schlägt nun vor, wer das teure Originalmedikament will, soll die Differenz zum günstigsten Generikum selbst bezahlen. Die Stadt St. Gallen führt das Geothermieprojekt im Sittertobel weiter. Dies gab der zuständige Stadtrat Freddy Brunner bekannt. Die erste Bohrphase werde abgeschlossen, denn das Bohrloch sei mittlerweile stabilisiert. Vor gut einem Monat hatten die Bohrungen im Sittatobel ein Erdbeben ausgelöst. Es hatte die Stärke 3,5. Mehr als 20 Schäden wurden gemeldet, so etwa Risse an Hausfassaden. Das Projekt wurde vorläufig gestoppt. Die Regierung des Kantons Basel-Land will keine Fusion mit Basel-Stadt. Sie hat die entsprechenden Volksinitiativen abgelehnt, die den Zusammenschluss der beiden Halbkantone einleiten wollen. Innerhalb der Baselbieter Regierung gibt es keine einheitliche Haltung zu Fusion mit Basel-Stadt. Drei Regierungsräte sagten ja, zwei nein. Die Mehrheit der Regierung möchte statt einer Fusion die Zusammenarbeit mit Basel-Stadt verstärken. Das Stimmvolk der beiden Halbkantone kann vermutlich nächstes Jahr über die Initiativen abstimmen. Für die Sanierung des Gotthard-Straßentunnels soll eine zweite Röhre gebaut werden, ohne Erweiterung der Verkehrskapazität. Dieser Meinung ist ein überparteiliches Komitee, das in Bern seine Argumente dargelegt hat. Während der Sanierung des Gotthard-Tunnels muss dieser knapp 3 Jahre gesperrt werden. Eine zweite Röhre hat laut Komitee den Vorteil, dass die Nord-Süd-Achse während dieser Zeit nicht beeinträchtigt würde. Außerdem könne so die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Straßenverbindung verbessert werden. Oberhalb von Sernen im Kanton Obwalden ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei kam ein Passagier ums Leben. Der Pilot und eine Passagierin seien schwer verletzt ins Spital gebracht worden, teilt die Obwaldener Staatsanwaltschaft mit. Zur Absturzursache können die Behörden noch keine Angaben machen. Der deutsche Schriftsteller Wolfgang Herrndorf ist tot. Der Autor des Bestsellers «Chick» starb nach langer Krankheit im Alter von 48 Jahren in Berlin. Der gebürtige Hamburger wurde 2010 breiter bekannt. Damals landete er mit «Chick», einem Roman über zwei jugendliche Ausreißer, einen Überraschungserfolg. Das Buch wurde in 24 Sprachen übersetzt und mehr als 1 Million Mal verkauft. 2012 erhielt Herrndorf für seinen Roman «Sand» den Preis der Leipziger Buchmesse. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.886 Punkten, minus 1,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.848 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.23 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,85 Rappen. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gehen vielerorts Schauer nieder. Am Mittwoch wird es vor allem im Flachland, im Wallis und im Süden wieder freundlicher. Die Höchstwerte liegen im Norden um 20, im Süden bei 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Führt der Weg aus der Einsamkeit über Syrien? Die Frage zur türkischen Außenpolitik. Ist das Angebot wirklich besser? Die Frage zur neuen freisinnigen Griepenfreundlichkeit. Sind die St. Galler erdbebenresistenter? Keine Frage.
Also wir haben sehr viel Unterstützung bekommen natürlich. Das hat den Boden überhaupt geebnet, dass wir den Schritt in die nächste Phase machen können.
Und die Schweiz wieder auf Geothermie hoffen kann. Dann, Hoffnung ist Teil des Systems, die Einlagensicherung für Bankkunden. Sein System heißt Teflon, der Besuch beim möglichen Merkel-Nachfolger Tillich. Und der Besuch bei der ungarischen Minderheit in Rumänien.
Bucharest is acting as a colonizer. We are subordinated to the majority.
Bucharest unterdrückt uns, sagt ihr Anführer. Ach was, sagen die Mäßigtere. Echo der Zeit. In den USA, in Großbritannien oder in Frankreich, überall spielt man in diesen Tagen ein militärisches Eingreifen in Syrien durch. Eine der vehementesten Befürworterinnen eines solchen Militärschlags ist die Türkei, auch aus Eigennutz, Luise Sammann.
Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit der türkische Ministerpräsident diese Worte aussprach. Wir werden dem syrischen Volk helfen, sich vom Diktator Assad zu befreien, sagte Erdogan im Juni 2012. Viel ist seitdem nicht passiert. Das syrische Volk leidet mehr als je zuvor. Immer wieder plädierte Erdogan für eine Flugverbotszone über Syrien, immer wieder kritisierte er die internationale Gemeinschaft für ihr Zögern. Die aber blieb unschlüssig. Nun könnte es soweit sein. Sollte es einen Einsatz in Syrien geben, erklärte Außenminister Ahmet Davutoğlu, die Türkei wäre dabei. Ob mit oder ohne UNO-Mandat.
Leider
hat die Strategie der Abschreckung in Syrien versagt, hatte Davutoğlu bereits am vergangenen Donnerstag betont, als Reaktionen aus Washington noch auf sich warten ließen. Zahlreiche rote Linien wurden gezogen, aber nie gab es klare Sanktionen. Diesmal muss es umgehend eine Untersuchung geben. Die härtesten Sanktionen müssen her, damit niemand es noch einmal wagt, ein Verbrechen wie den Einsatz von Chemiewaffen zu begehen. Die von Anfang an klare Haltung der Türkei überrascht nicht. Gut 200.000 Flüchtlinge versorgt sie inzwischen in insgesamt 17 Camps. Weitere 300.000 Syrer befinden sich zudem außerhalb der Lager auf türkischem Boden. Vor allem in den Grenzstädten spitzt sich die Lage zu. Anwohner klagen über knappen Wohnraum, explodierende Preise und wachsende Kriminalität. Doch nicht nur diese unmittelbare Nähe zum Konflikt dürfte das entschiedene Auftreten der Türkei bestimmen. Ein international koordinierter Einsatz käme dem außenpolitisch isolierten Ankara auch anderweitig gelegen. Wenn wir einen Blick auf die außenpolitische Lage werfen, dann sehen wir vor allem Einsamkeit, erklärt Fuat Keyman, Außenpolitik-Experte und Professor an der renommierten Sabancı-Universität in Istanbul, die Situation der Türkei. Die Beziehung zu Syrien ist schlecht, die Beziehung zu Ägypten ist schlecht, die zu Israel ist kurz vor dem Abbruch, die zum Irak ist ebenfalls schlecht und auch außerhalb des Nahen Ostens sind die Beziehungen mit der EU und den USA ziemlich am Ende. Null Problemstrategie, Politik der Verhandlung, Brücken bauen. Das waren die Stichworte, die die türkische Außenpolitik unter Erdogan eigentlich prägen sollten. Doch statt der Null-Problem-Politik ist die Nur-Problem-Politik geblieben, wie Kritiker spotten. Der außenpolitische Chefberater Erdogans versuchte die Situation vergangene Woche noch ins Positive zu drehen, indem er auf Twitter von Precious Loneliness sprach, von wertvoller Einsamkeit. Die frühe Unterstützung der Opposition in Syrien, die klaren Worte gegen den Militärputsch in Ägypten, kurz ihre hohen moralischen Werte seien es, die die türkische Regierung vereinsamen ließen. Das mag sogar stimmen, meint dazu Politikwissenschaftler Keyman. Aber am Ende gibt es nun mal keine wertvolle Einsamkeit, wenn man Ergebnisse will. Wenn Sie zurückblicken, dann war die Türkei innen wie außen immer dann stark und erfolgreich, wenn sie global integriert war. Wann immer sie allein agiert hat, stieg ihre Zerbrechlichkeit. Innenpolitisch kann die Regierung Erdogan jede Form von Ablenkung gebrauchen. Die Demonstrationen der vergangenen Monate mögen sich beruhigt haben, vergessen sind sie noch lange nicht. Vor allem aber bietet ein mögliches Eingreifen in Syrien Erdogan jetzt die Chance, sich international zurückzumelden. Bei den aktuellen Planspielen in Washington und Amman spielt die Türkei als direkter Syrien-Nachbar und NATO-Partner eine zentrale Rolle.
Aus Istanbul, Luise Sammann. Wollen wir den oder doch nicht? Die Frage stellt sich beim Kampfjet Gripen schon seit 5 Jahren. Heute nun hat die Sicherheitskommission des Nationalrats dem Kauf der schwedischen Flugzeuge zugestimmt. Dieses Jahr hat die Kommission noch im April von Bedingungen abhängig gemacht. Ich habe Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer gefragt, was hat sich denn am Gripen-Angebot seit dem Frühling geändert?
Ja, eine Mehrheit der Kommission ist der Meinung, man hätte im Vergleich zum Frühling wesentliche Verbesserungen erzielt. Zum Beispiel sollen die Schweden jetzt viel weniger Geld als Vorauszahlung erhalten. So wurde diese Vorauszahlung für die 22 Gripen von 2 auf 1 Milliarde Franken reduziert. Weiter könnte die Schweiz vom Vertrag auch zurücktreten, falls die ersten Gripenflieger schwere Kinderkrankheiten haben oder gar untauglich sein sollten. Unter diesen Bedingungen konnten die Bürgerlichen heute Ja sagen.
Und das hat auch die FDP, die dem Kauf ja besonders skeptisch gegenüberstand, das hat auch die FDP überzeugt.
Ja, und da konnte oder wollte sie auch nicht abseits stehen, denn die FDP ist ja eine traditionell armeefreundliche Partei mit einer armeefreundlichen Klientel. Ein freisinniges Nein zum Gripenkauf wäre da eine ganz schlechte Eigenwerbung gewesen. Vor diesem Hintergrund war denn auch für manche Beobachter die frühere fundamentale Kritik der FDP am Grippenkauf eher unverständlich bis ungeschickt. In den Augen der FDP hat man dagegen erfolgreich Druck aufgebaut und Bedingungen gestellt, die letztlich erfüllt worden sind.
Das Parlament entscheidet in der Herbstsession, ob die Schweiz die Jets kaufen soll oder nicht. Wie stehen da die Chancen?
Ich denke, die Chancen im Parlament stehen gut. Sicher gibt es noch Differenzen, aber wie sich heute zeigte, SVP, FDP und CVP demonstrieren inzwischen Einheit für eine Armee mit einer modernen Luftwaffe, mit dem Gripen. Das heißt jedoch noch nicht, dass der Gripen ohne Widerstand in die Schweizer Lüfte geht. Das Referendum ist ja bereits angekündigt und so wird es wohl eine Volksabstimmung geben, möglicherweise bereits im Sommer 2014. Und da könnte es doch noch knapp werden. Die Beschaffung der 22 Gripen kostet doch immerhin 3 Milliarden Franken. Da werden sich viele fragen, ob dieses viele Geld im Gripen tatsächlich gut investiert ist.
Einschätzungen von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer. Vor 5 Wochen hat in St. Gallen die Erde gebebt. Das teuerste und größte Geothermieprojekt in der Schweiz musste gestoppt werden. Jetzt hat der St. Galler Stadtrat entschieden, weiter zu bohren, trotz des Erdbebenrisikos. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Nein, spürbare Erdbeben werde es keine mehr geben. Sehr wahrscheinlich, sagen die Fachleute, nachdem sie den Untergrund von St. Gallen noch einmal geprüft haben. Die St. Galler Stadtregierung kommt deshalb zum Schluss, dass weitere Bohrarbeiten verantwortbar sind. Ein Restrisiko könne aber auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden, sagt der zuständige Stadtrat Friedi Brunner. Man behalte sich deshalb vor, bei erneuten spürbaren Beben das Projekt jederzeit abzubrechen.
Risiken, das haben wir gelernt, die kann man benennen und mit Wahrscheinlichkeit hinterlegen, aber wenn sie eintreten, muss man sie so nehmen und davor haben wir allen Respekt und darum haben wir gesagt, müssen wir vorsichtig weitergehen. Wir haben auch ein entsprechendes Messsystem hier eingerichtet und wenn sich Anzeichen geben, dass wieder etwas passiert, dann müssen wir dann schweren Herzens sagen, wir haben es versucht, aber es ist nicht gegangen.
Bevor die Suche nach heißem Wasser weitergeführt werden kann, müssen in einer Tiefe von 4000 Metern die verbleibenden 400 Meter des Bohrlochs mit Rohren verlegt werden. Dann kann die erste Bohrphase abgeschlossen werden. Sogenannte Produktionstests sollen dann zeigen, ob genügend Wasser für einen rentablen Betrieb eines Erdwärmekraftwerks vorhanden ist. Außerdem wird geprüft, ob das Methangas, welches das Beben vor einem Monat ausgelöst hatte, genutzt werden kann. Für die Auswertung dieser Tests lässt sich der Stadtrat rund ein Jahr Zeit. Das Bohrloch wird vorübergehend verschlossen. Für den Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes, Stefan Wiemer, hat das St. Galler Erdbeben vor einem Monat die Risikoeinschätzung verschärft.
Es ist in der Region St. Gallen sicherlich eine Herausforderung, mit der man jetzt neu lernen muss, umzugehen. Ob das möglich ist, das weiß man nicht, das werden die Abklärungen zeigen müssen. Es heißt für andere Projekte auch, dass man aus St. Gallen lernen muss, aber es heißt nicht zwangsläufig, dass man nicht in anderen Projekten, wo die Rahmenbedingungen ganz anders sind, auch trotzdem noch erfolgreich Geothermie umsetzen kann.
Aller Schwierigkeiten zum Trotz stehen die St. Galler nach wie vor hinter dem Geothermie-Projekt. Auch die Politik sprach sich von links bis rechts für eine Weiterführung aus, wie Stadtrat Friedi Brunner sagt.
Ja, es war ganz erstaunlich, wie unsere Region, aber auch das schweizerische Umfeld positiv reagiert hat. Es war wohltuend und es hat natürlich auch den Image-Schaden, den wir eigentlich befürchtet haben, wenn irgendetwas passiert, hat sehr in Grenzen gehalten. Ich glaube, man hat in der restlichen Schweiz allen Respekt vor der Haltung unserer Region.
Im nächsten Sommer soll das St. Galler Stimmvolk entscheiden, ob und wenn ja wie es mit der Geothermie in St. Gallen weitergeht.
Zunächst kann in St. Gallen aber weitergebohrt werden. In Basel musste ein Geothermieprojekt vor 4 Jahren gestoppt werden, auch weil die Bevölkerung nicht mehr dahinter stand. Ich habe Inlandredaktor Christian Vomburg gefragt, wie erklären sich die Unterschiede zwischen Basel und St. Gallen?
Ich glaube, der Hauptunterschied liegt in der Information an die Bevölkerung. In Basel war die schlecht, weil die Experten und die Regierung haben die Gefahr von Erdbeben von Beginn weg stark heruntergespielt. Und umso konsternierter reagierte dann das rot-grüne Basel auf diese Beben. In St. Gallen umgekehrt ging man das ganz nüchtern an. Die Regierung hat die Lehren gezogen, denke ich, aus Basel. Sie hat besser informiert. Die Bevölkerung hat dann auch in Kenntnis aller Risiken überdeutlich Ja gesagt zu diesem Projekt. Diese Kommunikation der Behörden, die ist entscheidend, denke ich.
Trotzdem bei aller Kommunikation, das Risiko weiterer Erdbeben bleibt auch in St. Gallen.
Bei all diesen Projekten kann es zu Erdbeben kommen. Nur das Risiko ist überschaubar, sagen zumindest die Experten. Es gibt weltweit Dutzende solcher Bohrungen und größere Beben und größere Schäden haben diese Bohrungen nie ausgelöst.
Jetzt darf in St. Gallen also weitergebohrt werden. Was heißt denn das für die Geothermie schweizweit?
Nun, die Branche atmet auf. Ein Stopp in St. Gallen hätte zwar nicht unbedingt das Aus für die Geothermie in der Schweiz bedeutet, aber ich denke, es wäre schon sehr viel schwieriger geworden, noch weitere Projekte anzugehen. 7 Stadtwerke, darunter etwa Bern, Basel und Zürich, haben sich zusammengeschlossen. Sie wollen zusammen mit vereinten Kräften das Potenzial dieser Technologie jetzt gründlich ermitteln, und zwar dort, wo auch die geologischen Bedingungen am erfolgsversprechendsten sind. Zurzeit laufen 3 Bewilligungsverfahren in der Waadt in Avenches, im Jura in der Gemeinde Otzorn und in Thurgau in Etzwilen. Und ab 2016 soll auch an diesen Orten gebohrt werden.
Nach dem Bohrstopp in St. Gallen hieß es, die Energiewende sei noch weiter in die Ferne gerückt. Ist sie denn umgekehrt mit dem heutigen Entscheid des St. Galler Stadtrats wieder erreichbarer geworden?
Der St. Galler Entscheid ist sicher ein gutes Signal für die Energiewende. Aber man muss schon sagen, diese Technologie steckt noch immer in den Kinderschuhen. Es muss erst gezeigt werden, dass die Geothermie auch in der Schweiz technisch umsetzbar ist und sie muss sich auch wirtschaftlich dann noch behaupten können. Strom aus dem Boden, das wäre ja deshalb so begehrt, weil er wie bei einem AKW oder einem Flusskraftwerk konstant fließt und nicht so unregelmäßig wie Wind- oder Solarenergie. Ich würde sagen, der St. Galler Entscheid gibt gute Hoffnung, dass die Energiewende klappt, aber solange kein Strom aus dem Boden kommt, dann wirklich bleibt unklar, wie viel die Geothermie zur Stromversorgung wirklich beitragen kann.
Inlandredaktor Christian von Burg. Es ist 18.21 Uhr, Sie hören Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit den solid-konservativen Sachsen, der wenig soliden Einlagesicherung und einem lauten ungarisch-rumänischen Krach. In knapp 4 Wochen wählt Deutschland und bis dahin sind wir hier bei SRF in ganz verschiedenen Ecken des Landes unterwegs, besuchen ganz verschiedene Menschen, sprechen mit ihnen über politische Hoffnungen und Wünsche. Stanisław Tillichs Wunsch ist klar, der CDU-Mann will sächsischer Ministerpräsident bleiben. Und seine Chancen stehen gut. Die CDU ist in Sachsen noch stärker als im Rest der Bundesrepublik und Tillich hat in seinen ersten 8 Jahren im Amt viel erreicht. So viel, dass ihn einige schon als Nachfolger von Angela Merkel handeln. Max Ackermann hat Tillich in der Dresdner Staatskanzlei besucht.
Stanisław Tillich ist Sorbe. Einer von wenigen 10.000 Menschen, die diese westslawische Sprache noch beherrschen. Während der Nazizeit verboten, wurden in der DDR die Sprachen, die Bräuche und Kultur der Sorben in Brandenburg und Sachsen wieder gefördert. Und sie werden es auch heute. In der Lausitz, wo der 54-jährige Tillich aufgewachsen ist, sind die Straßennamen zweisprachig angeschrieben. Es gibt sorbische Schulen, Medien, Vereine. Und doch ist das Überleben der kleinen sorbischen Minderheit keineswegs gesichert.
Also es gibt immer Auf und Abs. Es gibt auch junge Menschen, die mal sagen, also es lohnt sich nicht, dass meine Kinder noch die Sprache lernen. Und dann gibt es eine Generation später oder eine halbe Generation später schon wieder eine ganz andere junge Generation, die sagt, nein, es ist für uns viel, viel, viel wichtiger und wir tun das wieder. Aber man muss konstatieren, die Anzahl derjenigen, die Sorbisch sprechen, geht kontinuierlich zurück.
Bei Tillichs Zuhause wurden die sorbischen Wurzeln immer gepflegt. Aber sie passen auch bestens zur Politmarke Tillich. Er kann sich mit dieser ostdeutschen Besonderheit als Mustersachse präsentieren. Nicht zufällig steht auf seinen Wahlplakaten und der Homepage schlicht Tillich, der Sachse.
Den berühmten Sachsenstolz will ich damit ansprechen und will aber auch gleichzeitig signalisieren, wir sind da angekommen, was Normalität ist. Sachsen wird von einem Sachsen regiert.
Das ist nicht selbstverständlich. Die beiden ersten sächsischen Ministerpräsidenten nach der Wende, Kurt Biedenkopf und Georg Milbrath, kamen beide aus dem Westen. Das nagte am Selbstbewusstsein vieler Sachsen. Tillich nun ist ein Einheimischer, einer, der in der DDR aufgewachsen ist. Ein Regimegegner sei Tillich nie gewesen, sagte der Dresdner Politologieprofessor Werner Patzelt. Das sei für eine Karriere im Ostdeutschland nach der Wende auch nicht nötig.
Und warum auch? Ich meine, jeder, der hier lebt, weiß, dass man einer Diktatur sich sein Leben nicht aussuchen kann. Und wer sie nicht anpassen will, der wird entweder angepasst oder marginalisiert. So die Vorstellung. Nur jene, die sozusagen im nachweisbaren Widerstand gegen die Diktatur gewesen sind, hätten sich als würdig erwiesen, im neuen Staat irgendwelche Ämter einzunehmen. Dieses ab und zu von westlicher Seite vorgetragene Gefühl, das stößt Ostdeutsche eher ab.
Viel eher kritisiert Professor Patzl, dass Stanisław Tillich auch nach der Wende wenig Ecken und Kanten gezeigt habe.
Tillich ist wirklich ein Phänomen. Nicht einmal in der Union kann man sagen, wofür er wirklich inhaltlich steht. Außer dafür, dass er gerne Ministerpräsident ist, dass er dafür gesorgt hat, dass die sächsische Staatsregierung keine vorwerfbaren Fehler gemacht hat, dass er dafür gesorgt hat, dass in einem großen, überfraktionellen Kraftakt in die sächsische Verfassung ein Verschuldungsverbot eingeführt worden ist. Ansonsten ist dieser Mann irgendwie teflonartig.
Ein ungnädiges Urteil des CDU-Mitglieds Patzelt über seinen Parteikollegen und wohl auch eine Spur ungerecht. Vor allem in der Wirtschaftspolitik hat Ministerpräsident Tillich durchaus feste Überzeugungen und die sind stark rechtsliberal geprägt, wie häufig bei Politikern aus früheren Ostblockländern.
Gerade Polen, Tschechien, Estland, die haben die Reform durchgeführt, vor denen jetzt Portugal, Griechenland, Spanien stehen oder Italien, Frankreich. Also das heißt, wir haben eine ganz andere Affinität auch zur Marktwirtschaft, weil wir kennen im Prinzip das Ergebnis der Gleichmacherei, wo also an und für sich die Kräfte alarmen, die Kreativität auf Null sinkt und wo dann Stillstand kommt.
Für diese Überzeugung legt sich Stanisław Tillich schon mal auch mit der eigenen Partei an. Er ist gegen Mindestlöhne, während die Bundes-CDU, wenn auch vielleicht nur aus wahltaktischen Gründen, inzwischen dafür ist. Er vertritt einen rigiden Sparkurs, auch in wirtschaftlich harten Zeiten. Er wendet sich dezidiert gegen die unter Merkel spürbare Sozialdemokratisierung der CDU und er ist stolz darauf.
Das ist ein großes Kompliment. Also das bin ich nicht der Fels in der Brandung, aber ich gehöre schon zu denjenigen, die immer wieder auch sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Staat machen. Also das heißt, wir müssen uns nicht in alle gesellschaftlichen und auch, ich sage jetzt mal, individuellen Prozesse als Staat einmischen, sondern wir müssen Vertrauen haben, dass der Mensch das selber regelt.
Tillich und generell die Sächsische Union politisieren am rechten Rand der CDU. Familien, Ausländer oder auch Europapolitik dürfe man nicht einfach Protestparteien überlassen, zum Beispiel der neuen rechten Alternative für Deutschland, AfD.
Wir müssen höllisch aufpassen als Volksparteien, dass wir im Prinzip auch die Interessen der Bevölkerung so weit widerspiegeln. Und wenn es bei der AfD darum geht, dass die Leute sagen, also wir haben hier ein Problem mit dem, was wir in Europa tun, und deswegen müssen wir uns auch um die AfD kümmern.
Damit macht sich Stanisław Tillich in der CDU nicht nur Freunde. Rein wirtschaftlich betrachtet ist Sachsen aber ein Erfolgsmodell. 2005, bei Amtsantritt der Regierung Tillich, betrug die offizielle Arbeitslosenrate zum Beispiel noch über 20, heute weniger als 9%. Sachsen hat die tiefste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer und was für Ostdeutschland besonders wichtig ist, die Abwanderung scheint gestoppt. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres vermeldete Sachsen erstmals seit der Wende wieder mehr Zuzüger als Auswanderer. All das hat man auch in Berlin bemerkt und Stanisław Tillich in den Bundesvorstand der CDU geholt. Eine Vorstufe für ein politisches Amt auf Bundesebene? Werner Patzelt winkt ab.
Er hat keine bundespolitischen Aspirationen und nach meiner Einschätzung würde er sich auch schwer tun, eine bundespolitische Rolle einzunehmen.
Zu sehr sei Tillich nur darauf bedacht, keine Fehler zu machen, zu wenig Gestaltungswille sei spürbar. In Berlin mag man das anders sehen und Tillich selber hält sich bedeckt. Zuerst kommen nun nächstes Jahr ohnehin einmal die Landtagswahlen in Sachsen und da gilt es, die seit nunmehr einem Vierteljahrhundert andauernde Vormachtstellung der Sächsischen Union zu verlängern.
Also ich möchte schon kandidieren und ich möchte natürlich auch die Wahl gewinnen.
Was danach kommt, lässt Tillich der Sachse vorläufig offen.
Das Porträt von Stanisław Tillich, gezeichnet von Max Ackermann. Ein ausführliches Dossier zur Wahl in Deutschland finden Sie auf srf.ch. Finanzkrise. Viele, auch in der Schweiz, bangen um ihre Ersparnisse. Der Bund will einem Bankenrun vorbeugen und verbessert den Einlagenschutz massiv. 100 statt bis dahin nur 30.000 Franken sind jedem Bankkunden sicher, auch wenn die Bank pleite geht. Klingt solid. Klingt solider, als es ist. Jan Baumann.
Wir helfen, wenn eine einzelne Bank zusammenbricht, sagt Patrick Löb. Er leitet die Einlagensicherung der Schweizer Banken.
Die Einlagensicherung ist dafür da, einzelne Banken, die in eine Krise geraten, abzuwickeln und die Bankkunden, die davon betroffen sind, zu schützen, das heißt bis 100.000 Franken Liquidität für die Kunden zur Verfügung zu stellen.
100.000 pro Kunde. Zu diesem Zweck haben sich die Banken zum Verein EasySwiss zusammengetan. Doch tatsächlich hat dieser Verein keinen einzigen Rappen für solche Notfälle in der Kasse. Ein Fonds ohne Fonds, wie EasySwiss-Chef Löb selbst sagt. Das Geld für Auszahlungen nämlich liegt direkt bei den Banken. Kommt eine von ihnen in Schieflage und kann sie die Kunden aus eigener Kraft nicht auszahlen, springen die anderen Banken ein. Die Summe dafür ist allerdings beschränkt auf 6 Milliarden Franken, und zwar für alle Banken zusammen, so steht es im Gesetz. Will heißen, in der Krise, bei einem Immobiliencrash zum Beispiel, der viele Banken zugleich in Bedrängnis bringt, dann reichen die 6 Milliarden nirgends hin.
Wir gehen davon aus, dass es gar nicht so weit kommt, dass eben jetzt alle Banken auf einen Schlag pleite gehen.
Dieser Optimismus lässt aufhorchen, denn wer sonst, wenn nicht die Banken, sollte im Krisenfall bezahlen? Wer sonst sollte aufkommen für die 423 Milliarden Franken, die schweizweit abgedeckt sind von der Einlagensicherung? Mehrere hundert Milliarden wären also fällig, wenn viele Banken gleichzeitig pleite gingen. Ist das Ganze nur ein Schönwetterprogramm, ein billiger Werbegag der Banken? Geschäftsführer Patrick Löb winkt ab.
Nein, das ist selbstverständlich kein Werbegag der Banken. Das System ist natürlich eingebettet in einem System, welches nicht nur auf die vorhandene Sonderliquidität abstellt. Eine Bank ist eben kein herkömmlicher Handwerksbetrieb. Wenn eine Bank pleite geht, dann ist noch Geld vorhanden.
Damit schiebt Löb den schwarzen Peter der Schweizerischen Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht FINMA zu. Die Nationalbank nämlich ist für die Stabilität des ganzen Systems zuständig. Und die FINMA, die wacht darüber, dass die Banken auch wirklich genug Kapital und flüssige Mittel haben, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Gerade im letzten Punkt, der Aufsicht über die flüssigen Mittel, laufen derzeit allerhand Reformen. Reformen, die das Bankensystem widerstandsfähiger machen sollen. Fragt sich, warum man da nicht auch die Einlagensicherung massiv ausbaut. Doch von einer Vollkaskoversicherung für Bankeinlagen will EasySwiss nichts wissen. Die sei viel zu teuer.
Am Schluss werden es immer die Bankkunden sein, die die Rechnung begleichen. Und sehr wahrscheinlich indirekt, nämlich über geringere Zinserträge auf ihren Sparguthaben.
Fazit: Auf die Einlagensicherung kann man sich in guten Zeiten verlassen. Wenn es richtig kracht im System, bringt EasySwiss nichts. Egal, ob nun 30.000 oder 100.000 pro Kunde gesichert sind.
Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Rumänien und Ungarn streiten sich wieder einmal. Und wieder einmal geht es um die Székler, die ungarische Minderheit in Rumänien. Auslöser des jüngsten Krachs zwischen den beiden EU-Ländern ist die Rede eines ungarischen Rechtsextremisten, der eine rasche und umfassende Autonomie für die Székler fordert. Der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Ein Volksfest der ungarischen Minderheit im Zentrum Siebenbürgens. Die Menschen singen die Seglerhymne. Gott möge seine schützende Hand über das Seglerland halten. Bis nach dem Ersten Weltkrieg war das Seglerland ungarisch. Der Friedensvertrag von Trianon schlug es 1920 Rumänien zu. Noch immer leben knapp 1,5 Millionen Ungarn in Rumänien, 7-8% der Gesamtbevölkerung. Immer wieder werden Forderungen nach Autonomie für die Segler laut, was auf politischer Ebene regelmäßig zu Konflikten zwischen Bukarest und Budapest führt. Nun provozierte der ungarische Rechtsextreme Gábor Vona einen Eklat. Bei einer Rede in Siebenbürgen sagte der Chef der im ungarischen Parlament prominent vertretenen Neonazi-Partei Jobbik, ein gutes Verhältnis zu Rumänien habe keine Priorität, Konflikte mit dem Nachbarland seien bewusst in Kauf zu nehmen, um die ungarische Rasse zu schützen. Dem sonst in der Seglerfrage sehr moderaten rumänischen Staatspräsidenten Basescu platzte daraufhin der Kragen.
In momentul de față, un focar de instabilitate din punct de vedere al tratamentului minorităților.
Es reicht, sagte Basescu im Fernsehen, die Anstandsgrenze sei überschritten worden. Er bezeichnete Ungarn als Hort der Instabilität und verlangte von Budapest, auf revisionistische Ambitionen sofort zu verzichten. Die ungarische Regierung reagierte betont kühl und teilte mit, der Rechtsextremist Vona sei bloß ein oppositioneller Parlamentarier und vertrete nicht den offiziellen Standpunkt Budapests. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn auch die nationalkonservative ungarische Regierung von Viktor Orban mischt sich immer wieder in die Minderheitenangelegenheiten des Nachbarlandes ein und spielt sich als Schutzmacht der Segler auf. Der Statthalter Budapests in Siedenbürgen ist der Pfarrer Laszlo Tökes, der für eine umfassende Seglerautonomie eintritt. Gegenüber Radio SRF klagt er, die Ungarn seien den Rumänen nicht gleichgestellt.
We are not considered equal with the Romanians. We are subordinated to the majority.
Pfarrer Tökes ist international bekannt geworden, als er 1989 die Revolution gegen das Ceausescu-Regime in Gang gebracht hatte. Seither wird er als rumänischer Held feriert. Doch in den letzten Jahren ist aus ihm ein verbissener ungarischer Nationalist geworden, der sich nicht zufrieden geben will mit dem gegenwärtigen Status. Die rumänische Regierung will ihm wegen seiner Radikalforderungen die höchste Staatsauszeichnung entziehen. Bukarest sei stets auf Konfrontation aus und führe sich in Siebenbürgen auf wie eine Kolonialmacht, sagt Dökes.
Bukarest is acting as a colonizer coming to Transylvania.
Mit einer Gebietsautonomie nach dem Vorbild des Südtirols soll die ungarische Minderheit nach Tökes Vorstellungen wieder Herr im eigenen Haus sein und nicht nur über kulturelle Rechte, sondern auch über die finanzielle Hoheit verfügen. Die Regierung in Bukarest hat aber ganz andere Pläne. Im Rahmen ihrer aktuellen Verwaltungsreform will sie die Gebietsgrenzen neu ziehen und die homogenen Siedlungsgebiete der Ungarn bewusst unterteilen. Auf Ausgleich bedachte Stimmen wie Hunor Kelemen können mit beiden Extrempositionen nichts anfangen und plädieren für den Status quo. Der Chef des Ungarnverbands, UDMR, der Sammelpartei der Ungarn in Rumänien, hält den gegenwärtigen Minderheitenstatus für durchaus akzeptabel.
Există și presiuni și există și o grămadă de lucruri pozitive, depinde de regiune.
Kelemen saß bis vor anderthalb Jahren als Kulturminister in der rumänischen Regierung. Heute ist er Abgeordneter im nationalen Parlament. Er betrachtet es als keineswegs selbstverständlich, dass die Ungarn nach 50 Jahren der Ausgrenzung während der Ceausescu-Diktatur in die Verwaltung zurückgekehrt und seither an vielen Regierungen beteiligt gewesen sind, das helfe, die Spannungen abzubauen und vermittle seiner Volksgruppe Sicherheit.
Când eram la guvernare, comunitatea avea sentimentul că este în siguranță.
Die Strategie der Kooperation sei doch viel besser, als außerhalb des politischen Spektrums zu agitieren, und wer Maximalforderungen erhebe, drohe den Gutwill der Mehrheit zu verspielen. Unor Kelemen und die moderaten Magyaren mögen es deshalb auch nicht, wenn Politiker aus dem ungarischen Mutterland meinen, ihre schützende Hand über die Segler halten zu müssen. Eingriffe von außen, wie jüngst vom Budapester Rechtsextremistenchef Vona, sind deshalb vor allem für die Ungarn selber völlig kontraproduktiv.
Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Roman Villinger. Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 oder der Musikwelle oder auf srf.ch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.